NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Das neue Jahr hat begonnen. Gut, da können wir uns ja jetzt mal um unsere guten Vorsätze kümmern. Weniger naschen, mehr Sport treiben, mehr Zeit für Freunde und Familie einräumen und. Gute Vorsätze, die den meisten von uns nicht ganz fremd sind, weil wir sie eigentlich schon im vergangenen Jahr hatten. Und in dem davor. Eigentlich hatten wir sie schon immer. Um gute Vorsätze geht es heute auch in unserem Schwerpunkt. Und darum, warum wir sie immer wieder haben und dann doch wieder verwerfen. Ein weiteres Thema in der Sendung: Weltraummissionen. Tatsächlich wird das Jahr 2018 nämlich eines, in dem zwar viele der Missionen zu Ende gehen werden, in dem aber mindestens genauso viele neue geplant sind. Guido Meyer blickt voraus auf einige der Höhepunkte im All, die uns erwarten.
Das neue Jahr wird so einige Premieren im All mit sich bringen. Erstmals wird ein deutscher Kommandant auf der Internationalen Raumstation, ein alter Bekannter, Alexander Gerst, Astro-Alex wird er oft genannt. Der ESA-Astronaut und Geophysiker war bereits im Jahr 2014 einige Monate als Bordingenieur auf der ISS.
Letztendlich, denke ich, ist es ein Kompliment an die Europäische Weltraumagentur ESA, dass die internationalen Partner das Vertrauen haben zu sagen, okay, wir übergeben euch das Kommando über diese fantastische Raumstation. Das zeigt, dass Europas Raumfahrt sehr gut integriert ist in die internationalen Partnerschaften.
Dass Europas Raumfahrt sehr gut integriert ist in die internationalen Partnerschaften, zeigt eine weitere Mission, deren Start für Oktober geplant ist. Gemeinsam mit Kollegen aus Japan wollen europäische Weltraumforscher erstmals aufbrechen zum Planeten Merkur, erklärt Johannes Benkow, Projektwissenschaftler für die Raumsonde BEPI Colombo beim Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC.
Es gibt viele Gründe, zum Merkur zu fliegen. Zum einen ist es sicherlich ein Planet, der noch nicht so viel untersucht worden ist. Und der Merkur ist immer wieder für eine Überraschung gut.
Und für solche Überraschungen muss man sich Zeit nehmen. Während die Raumsonde BEPI Colombo am Anfang einer mehrjährigen Entdeckungstour steht, beginnt es für eine andere Raumsonde in diesem Jahr zu dämmern. Dawn heißt sie. Seit dem Jahr 2015 umkreist sie den Zwergplaneten Ceres im Asteroidengürtel. Ihr Treibstoff wird in der zweiten Jahreshälfte aber aufgebraucht sein. Da es auf Ceres organische Moleküle geben könnte, wolle die US-Raumfahrtbehörde NASA diese möglicherweise bewohnbare Welt nicht mit irdischen Bakterien der Raumsonde infizieren, sagt Carrie Bean, Dawn-Ingenieurin am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena.
Unser Plan für Dawn ist, die Sonde am Ende ihrer Lebenszeit in einen Friedhofsorbit zu überführen. So sind wir sicher, dass sie nicht in Kontakt kommt mit möglichem flüssigem Wasser.
Dawn wird also nicht auf Ceres abstürzen, sondern wird abgeschaltet und ihr Leben als einsamer, künstlicher Mond beenden, der Ceres für immer umkreist. Ein ewiges Überbleibsel des Weltraumjahres 2018. Auch Indien will etwas für die Ewigkeit hinterlassen, das aber auf dem Mond. Im März soll die Mission Chandrayaan 2 einen Rover auf der Mondoberfläche platzieren. Damit dürfte es dort bald eng werden, denn auch 5 private Raumfahrtunternehmen haben sich dieses Ziel gesetzt.
Wir reden über kleine Länder von der Größe eines Stuhls. Es geht darum, neue Technologien zu entwickeln und die Kosten des Zugangs zum Mond um eine ganze Größenklasse zu senken.
Bob Richards ist einer der Gründer und der Geschäftsführer von Moon Express. Mit der gleichnamigen Sonde will das Unternehmen in wenigen Wochen als erste Privatfirma auf dem Mond landen und einen Rover einen halben Kilometer über die Oberfläche fahren lassen. Gelingt dies, gewinnt das US-Team den mit 30 Millionen Dollar dotierten Luna X Prize. Wer zuerst erfolgreich fliegt, bekommt das Geld. Darum geht es auch dem kalifornischen Unternehmen SpaceX, das gegen Bezahlung seit 6 Jahren die internationale Raumstation mit Nachschub von der Erde versorgt, gut verpackt an Bord seiner Dragon-Kapsel. In diesem Jahr soll erstmals die Dragon 2 starten, die zweite Version des Drachen, so Gwynn Shotwell, die Präsidentin von SpaceX.
Das ist das Vehikel, das Menschen ins All tragen wird, und zwar bis zu 7 Passagiere. Es handelt sich um eine wiederverwendbare Kapsel.
Zweimal will SpaceX im neuen Jahr die zukünftige Passagierkapsel Dragon 2 starten. Zunächst zu einem unbemannten Testflug, dann erstmals mit Astronauten. Dies wäre dann der erste bemannte Weltraumstart der USA seit dem Ausmustern der Space Shuttles im Jahr 2011. Es sei denn, der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing kommt SpaceX zuvor. Ebenfalls im neuen Jahr will Boeing seine Kapsel, den Starliner, zweimal in eine Erdumlaufbahn schicken, auf dem Weg zur ISS, genauso wie SpaceX. Wettbewerb im Weltraum. Und ach ja, wie könnte ein Jahr im All vergehen ohne den obligatorischen Flug zum Mars? Diesmal ist die amerikanische Mission InSight an der Reihe. Zu diesem Lander steuert Deutschland einen sogenannten Maulwurf bei, eine Sonde, die 5 Meter tief in den Marsboden vordringen soll, erklärt Tillmann Spohn vom Institut für Planetenforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dieses Instrument hat mit dem Maulwurf gemein, dass es sozusagen in den Boden eindringt, so wie der Maulwurf das macht. Man hämmert sich, so man rammt sich in den Boden. Also man könnte sagen, es ist eine Rammsonde.
Das neue Jahr also wird ein Jahr der Abschiede von der einen oder anderen Mission werden, aber auch der Beginn für neue Abenteuer im All.
Neue Abenteuer im All. Guido Meyer berichtete. Die Musik, die Sie hören, ist von Mariah Baptist. Die CD heißt Poems Without Words. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den guten Vorsätzen für dieses Jahr. Haben Sie welche? Zählten Sie vielleicht letztes Jahr noch zu den Rauchern und haben jetzt die Zigaretten weggeworfen? Oder sich in den vergangenen Tagen erst einmal im Fitnessstudio angemeldet, um endlich mehr Sport zu treiben? So könnten gute Vorsätze zumindest aussehen. Das hat auch Rachel Poublier festgestellt, als sie sich auf der Straße umgehört hat.
Mehr bewegen, aber damit habe ich eigentlich schon vor Weihnachten angefangen.
Entspannter sein.
Ja. Weniger trinken.
Mehr auf mich acht geben. Mehr Zeit in der Ruhe finden, weniger am Handy.
Wenn ich mich dazu entschließe, irgendwas hier zu verändern, dann tue ich das unabhängig davon, ob Jahreswechsel ist oder nicht.
Weil man hält sich sowieso meistens nicht dran.
Es ist leider tatsächlich so. Wer es schafft, seine ganzen guten Vorsätze länger als nur ein paar Wochen umzusetzen, hat fast schon eine Medaille verdient. In der Regel klappt das mit den guten Vorsätzen allerdings gerade mal ein paar Tage, wenn überhaupt. Wer kennt das nicht? Irgendwann gibt es die ersten Ausnahmen. Die häufen sich dann und anschließend werden solche Ausnahmen dann doch wieder zur Regel. Warum scheitern wir immer wieder an unseren guten Vorsätzen? Darüber habe ich mit Katja Mierke gesprochen. Sie ist Wirtschafts- und Sozialpsychologin an der Hochschule Fresenius in Köln und hat sich lange damit auseinandergesetzt, was hinter unseren guten Vorsätzen eigentlich wirklich steckt und warum wir sie Jahr für Jahr haben und dann doch wieder schnell über Bord werfen. Was sind die Gründe dafür?
Ein sehr häufiger Grund ist, dass die Menschen sich einfach viel zu unspezifische, also viel zu vage, viel zu allgemeine Ziele setzen und diese guten Vorsätze irgendwie so eine diffuse, positive Fantasie bleiben, so ein zukünftiges Ich, aber häufig bleibt es eben dabei.
Und das also dann haben wir einen guten Vorsatz und wir machen gar nichts dafür?
Genau. Und diejenigen Menschen, die Strategien entwickeln, wie sie dann mit Hindernissen umgehen, die haben sehr gute Karten, Vorsätze eher auch in die Realität umzusetzen.
Die meisten Menschen scheitern aber an ihren guten Vorsätzen. Aber das merken wir ja auch. Warum versuchen wir es dann immer wieder mit den guten Vorsätzen?
Naja, weil es ja eben schon wirklich gute Vorsätze sind. Also weil es sicherlich einen Teil von uns gibt, ein rationalerer, vernünftigerer Teil von uns, sagt so, ich muss jetzt mal wirklich hier 5 Kilo runter und mehr Sport und vielleicht auch an der Beziehung was tun oder an den Freundschaften und andere schöne Sachen, für die man sich Zeit nehmen möchte. Und das erscheint in dem Moment dann auch realistisch. Aber die Hindernisse, die sich im Alltag stellen, die übersehen wir. Und das ist zugleich auch die Tücke bei der Umsetzung. Es gibt in der Gedächtnispsychologie ein sehr gut belegtes Phänomen, das heißt zustandsabhängiger Abruf. Das heißt, je stärker zum Beispiel räumliche Umgebungsfaktoren, aber auch meine innere Stimmung, mein innerer Zustand überlappen zwischen dem Fassen eines guten Vorsatzes und der kritischen Situation, in der ich mich daran erinnern muss, desto besser ist die Chance, dass ich mich dann auch daran erinnere.
Aber was könnten wir denn überhaupt tun, um uns besser an unsere guten Vorsätze zu halten?
gibt einiges an neuerer Forschung, die zum Beispiel auch die ganzen Gesundheits-Apps, die es so gibt, mal unter die Lupe nimmt. Und die setzen viel auf einen kleinen Bruchteil der Forschung. Das heißt also Self-Monitoring, die sogenannte Selbstüberwachung. Man kann ja hervorragend das Handy zum Beispiel nutzen, um sich daran erinnern zu lassen, jeden Morgen um 6:30 gehe ich joggen.
Und die Erinnerung hilft?
Die Erinnerung hilft, denn in der Tat haben ja gute Vorsätze viel mit dem zu tun, was auf wissenschaftlich dann prospektives Gedächtnis heißt. Das heißt, ich möchte an etwas denken, was ich in der Zukunft tun will. Und hier gelten eben einige Grundgesetze, die auch für das Retrospektive, also das Rückschauende, das normale Gedächtnis gelten. Nämlich zum Beispiel, dass Sachen, über die ich lange nachgedacht habe, die ich gründlich geplant habe, die habe ich tiefer verarbeitet und die haben dann auch eine höhere Chance, erinnert zu werden. Das heißt, so ein guter Vorsatz, der dann eben möglicherweise noch angetrunken in der Silvesternacht gefasst wird, der hat schlechte Karten. Bessere Karten haben wir, wenn wir wirklich ernsthaft uns damit auseinandersetzen. Was will ich tun?
Es gibt auch psychologische Studien dazu, die besagen, wir sollten uns unseren genauen Tagesablauf mit den Veränderungen vorstellen und zwar auch möglichst bildhaft, um diese Vorsätze besser umsetzen zu können.
Ja, das ist in der Tat richtig und das würde heißen, dass wir uns quasi wie einen inneren Film abspielen vor unserem geistigen Auge, der uns zeigt, wie es sein wird. Und das hilft uns eben zugleich auch, an dem anzuknüpfen, was ja die Grundlagenforschung zeigt, nämlich, dass wir mögliche Hindernisse erkennen. Dann habe ich ja zugleich die Möglichkeit, genau einen Plan B zu entwickeln und mir dann vorzustellen, okay, angenommen, das klappt nicht, was könnte ich denn stattdessen tun? Diese Idee der mentalen Zielvorwegnahme ist etwas, was wir in vielen Beratungs- und Coaching-Ansätzen auch nutzen, sich also wirklich möglichst mit allen Sinnen, also visuell, auch vielleicht sogar auditiv, auch kinästhetisch, wie wird sich das anfühlen, vorzustellen, wie man da sitzt und dadurch wird es ein Stück weit realer. Also das ist etwas, das hilft in jedem Fall.
Die guten Vorsätze und das Phänomen, dass wir sie immer wieder brechen, wird ja in der Wissenschaft auch immer wieder untersucht. Was sind die jüngsten Ergebnisse aus solchen Untersuchungen?
Es gibt ein hübsches Feldexperiment, wie ich fand, wo man in einem Restaurant Leute subtil an ihren Diätwunsch erinnert hat, indem man als Sonderangebot des Tages eine Reihe von Salaten angeboten hat. Das sind drei Varianten. Und dann wurden eben zwei Experimentalbedingungen geschaffen. Auf der Hälfte der Karten stand dabei, dass das also fettarm ist und kalorienbewusst und nochmal so ein Slogan, achten Sie auch auf Ihr Gewicht? Fragezeichen. Und in der Kontrollgruppe hatten die Leute auch das Salatangebot auf dem Tisch, aber eben ohne diesen zusätzlichen Hinweis, dass das ja einem Diätziel dienlich ist. Und man hat dann beobachtet, was die Leute als Hauptgericht bestellen. Und tatsächlich hat also dieser zusätzliche Spruch, achten auch sie auf ihr Gewicht, dazu geführt, dass offenbar deutlich mehr Leute das dann auch gewählt haben. Das heißt, es hilft, wenn wir uns immer wieder auch dran erinnern.
Sie beraten ja auch Menschen und Firmen zu diesem Thema. Wozu raten Sie da?
Generell, gerade in der Organisationsberatung, immer wieder zu dem Klassiker, dass Ziele smart sein müssen. Also spezifisch, messbar, in sich attraktiv, realistisch und termingebunden.
Termingebunden heißt, ich sage, ich möchte bis in 3 Monaten das und das geschafft haben?
Genau, sodass dann also das Ziel eine gewisse Zugkraft entwickelt und mir auch deutlich wird, wenn ich das realistisch umsetzen möchte, muss ich es weiter runterbrechen in Teilschritte. Das kann man aber auch im Privatleben tun. Wenn ich Meilensteine definiere und Zwischenziele und Zwischentermine, dann wird es realistischer, weil es eben auch überprüfbar wird. Da haben wir die Messbarkeit.
Frau Mirke, haben Sie selbst gute Vorsätze für dieses Jahr?
Ja, ein guter Vorsatz ist weiterhin an verschiedenen Stellen ein bisschen Workload zu reduzieren, die Arbeitsbelastung. Ja. Ich neige dazu, mich für viele verschiedene Dinge zu begeistern und das ist etwas, was ich an mir auch mag, aber das erschwert einem das Nein sagen. Und häufiger Nein zu sagen ist etwas, was man auch üben kann und was mir tatsächlich jetzt heute früh schon 2-mal gelungen ist.
Das war Katja Mirke, Wirtschafts- und Sozialpsychologin an der Hochschule Fresenius in Köln.
Thank you.
Einer der Klassiker unter den guten Vorsätzen ist das Ziel, mehr Sport zu treiben. Aber auch da scheitert die eigentlich ja gute Idee oft daran, den sogenannten inneren Schweinehund dann auch wirklich zu besiegen und am Ball zu bleiben. Dabei ist es gar nicht so schwer, sagen Wissenschaftler. Wie sie darauf kommen, wollte Thomas Sambol genauer wissen. Gibt es neue Studien dazu, wie der Vorsatz, mehr Sport zu treiben, leichter umgesetzt werden kann? Und ist das gesund?
Im Fitnessstudio herrscht Hochbetrieb, wie immer zu Jahresbeginn. Besonders schweißtreibend ist ein Übungsprogramm, das in der Sportwissenschaft einfach nur HIT heißt. Ein Kürzel für hochintensives Training, erklärt Jonas Scherk vom Sportzentrum des Universitätskrankenhauses Hamburg-Eppendorf, das zum Beispiel so aussehen kann.
Zum Beispiel 4x4 Minuten, das heißt, ich laufe 4 Minuten bei 90-100% meiner maximalen Herzfrequenz und dann mache ich 3 Minuten Pause und wiederhole das Ganze 4-mal. Oder dass ich ein Training durchführe mit sehr, sehr hohen zum Beispiel Gewichten über einen Zeitraum, der sehr intensiv gestaltet wird, weil es hat sehr, sehr viele positive Eigenschaften, gerade im Bereich Hormonausschüttung, Zellen, Kapillarsysteme, Wachstumsfaktorausschüttung. Das ist sehr en vogue momentan, weil es relativ schnell Ergebnisse erzielt.
Wer seine Muskeln in diesem Jahr also wachsen lassen will, könnte mit dieser Methode erfolgreich sein. Allerdings nicht ohne Gefahren. Denn wer dabei zu viel und zu schnell versucht, seine guten Vorsätze umzusetzen, bekommt Probleme. Vereinfacht könnte man sagen, die Muskeln wachsen, aber der Rest des Körpers wird überansprucht. Und dann wird schmerzhaft oder es kommt sogar zu ernsten Verletzungen. Jonas Scherk hat Muskelgewebe von Betroffenen untersucht und beschreibt, was dann passiert.
Dann sehe ich schon nach wenigen Tagen bis wenigen Wochen starke Veränderungen in der Muskulatur, in der Zusammensetzung. Wenn ich das Gleiche aber bei einem Sehnen und Bänderapparat mache, da kann ich messen, wie die Steifigkeit sich verändert oder wie der Querschnitt einer Sehne sich verändert. Und da misst man eigentlich frühestens nach vielen Wochen. Also es gibt Studien, die sagen, nach 12 Wochen fangen erst so die ersten wirklichen Veränderungen an zu greifen. Und da kann es dann auch bis zu mehreren Monaten dauern, bis dann eben die Sehne sich an diese Belastung anpasst. Und da kommt dann das Problem. Ich mache am Anfang viel zu viel, Muskulatur wächst und wächst und wächst, was ja eigentlich gut ist, aber mein Sehnen- und Bänderapparat kommt nicht hinterher.
Achillessehnenentzündungen und Knochenhautreizungen können die Folge sein und den Betroffenen den Spaß am Sport ganz schön vermiesen. Also nicht gleich mit voller Kraft mit dem Training loslegen, sondern die Belastung langsam steigern, ausreichend Ruhepausen einlegen und vor allem die Trainingsmethoden immer mal wieder wechseln. Dann könnte es auch gut klappen mit den guten Vorsätzen. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollte jeder Neusportler oder Wiedereinsteiger aber am besten erstmal einen Gesundheitscheck machen, rät der Sportmediziner Klaus-Michael Braumann.
Nicht nur, um auszuschließen, dass sich in den Jahren der körperlichen Inaktivität möglicherweise irgendwelche Veränderungen am Herz-Kreislauf-System abgespielt haben könnten, die dann unter Umständen wirklich zu fatalen Konsequenzen führen, sondern eben auch, um einschätzen zu können, wo liegen eigentlich meine individuell günstigsten Belastungsbereiche. Wie muss ich mich belasten, damit ich nicht nach 3 Minuten mit dem roten Kopf notarztbedürftig auf der Parkbank sitze und sage, das schaffe ich sowieso nicht, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Und viele Anfänger sind gar nicht in der Lage einzuschätzen, wie intensiv sie ihre Beanspruchung wählen sollen.
Gerade für völlig untrainierte Couch-Potatoes wäre es schon ein Riesenschritt, wenn sie erstmal regelmäßig spazieren gehen, meint Uniprofessor Braumann. 2 bis 3 Mal pro Woche, jeweils eine halbe Stunde, erst ganz gemütlich und dann langsam immer schneller.
Bis man dann vielleicht irgendwann mal zum ganz langsamen Joggen kommt. Man sollte parallel dazu auch einfache Kräftigungsübungen durchführen. Das fängt an mit einbeinigen oder doppelseitigen Kniebeugen beim Zähneputzen und endet mit Liegestützen, die man in abgeschwächter Form an der Wand machen kann, bis man sich dann auf den Fußboden legt und den Oberkörper durch die Kraft der Oberarme hoch und runter bewegt. Also da ist der Fantasie Tür und Tor geöffnet.
Aber auch hier gilt die Grundregel, nicht zu schnell und nicht zu intensiv. Und sich den richtigen Bewegungsablauf am besten einmal von einem Trainer zeigen lassen. Das gilt im Prinzip auch schon für einfache Kniebeugen, schmunzelt Jonas Scherk vom UKE.
Nicht umsonst gibt es ganze Seminarwochenenden, nur um eine richtige Kniebeuge jemandem beizubringen. Das ist also kann ganz schön komplex werden, wenn man möchte.
Was gute Vorsatzsportler immer wieder demotiviert, ist der heftige Muskelkater, der häufig nach den ersten Trainingstagen auftritt. Doch da hat der Sportwissenschaftler Jonas Scherk einen alten Rat. In solchen Fällen hilft es, dorthin zu gehen, wo es richtig heiß ist, also in die Sauna. oder in die Eiseskälte einer Kältekammer.
Das hat im Prinzip ähnliche Effekte wie eine Sauna. Ist halt nur von kalt auf warm und Sauna ist von heiß auf normal. Und dann fördere ich eben die Durchblutung und das fördert dann die Regeneration.
Aber es lässt sich noch viel mehr tun, um am Ball zu bleiben und nicht schon nach wenigen Tagen wieder das Handtuch zu werfen. Klaus-Michael Braumann erklärt, worauf es für Neusportler und Wiedereinsteiger gerade in der Anfangsphase besonders ankommt.
Dieses regelmäßige Training oder die Aktivität, man muss sie ritualisieren. Man muss sie also tatsächlich fest in den Tagesablauf einbauen. Also dass man immer ganz genau sagt, ich stelle mir meine Laufschuhe morgens ans Bett und wenn ich morgens aufstehe, dann falle ich sofort in meine Laufschuhe und weiß ganz automatisch, jetzt mache ich erstmal eine halbe Stunde, laufe ich draußen auf der Straße meine kleine Runde. Wem das zu hardcore ist, der kann beispielsweise sich mit einem Partner, einer Partnerin verabreden. Das ist dieses Cross-Coaching, dass man versucht, tatsächlich sich gegenseitig zu stupsen und daran zu erinnern, man hat noch seine guten Vorsätze für diese Woche noch nicht erfüllt und kann sich auf diese Art und Weise motivieren.
Wichtig ist aber auch, nicht zu hohe Erwartungen zu haben und sich nicht zu große Ziele zu setzen, sagen die Wissenschaftler. Es kommt also nicht nur auf gute Vorsätze an, es müssen auch die richtigen sein.
Wenn Sie also von vornherein sagen, ich will jetzt ab jetzt jeden Tag trainieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eher ein vergeblicher Vorsatz ist, relativ groß. Es gilt im Grunde genommen, man soll sich Vorsätze schaffen, die auch realistisch sind. Wem das gelingt, der hat gute Chancen, das lange durchzuhalten.
Mehr Sport treiben. Der Klassiker unter den guten Vorsätzen hat also im Jahr 2018 eine Chance. Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Mehr Sport im neuen Jahr. Kein Vorsatz, der nicht umzusetzen ist, wie wir eben gehört haben. Was aber, wenn es trotzdem nicht klappt? Also der innere Schweinehund dann doch wieder Überhand gewinnt. Entmutigen sollte das niemanden, sagen Wissenschaftler. Und wenn es nicht mit dem Sport klappt, lässt sich dieser Vorsatz auch leicht austauschen. Statt Bewegung beim Sport, Bewegung beim Arbeitsplatz. So sollte der neue Vorsatz für 2018 heißen, sagen manche Forscher. Was es damit genau auf sich hat, hat Ursula Storost in Erfahrung gebracht.
Auch wenn Büroarbeit heute nicht mehr so laut ist wie in den 1950er Jahren, als Sekretärinnen noch in großen Schreibsälen ihren Dienst taten. Immer noch gilt, der Büromensch bewegt sich wenig. Etwa 80% seiner Arbeitszeit verbringt er sitzend, sagt Ingo Frohböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung der Deutschen Sporthochschule Köln. Und das, so der Wissenschaftler, ist ungesund.
Wenn man sich mal überlegt, was die Evolution uns mitgegeben hat, dann sind das Bewegungsgene. Dicke Muskeln, die also wirklich sehr schön aktiv sein wollen. Ein Herz-Kreislauf-System, was sehr belastbar ist. Ein Stoffwechsel, der wunderbar in der Lage ist, Fette und Kohlenhydrate richtig auf dem Scheiterhaufen der körperlichen Zelle zu verbrennen. Und was tun wir? Nichts.
Die Folge des Nichtstuns ist in diesem Fall nicht Entspannung, sondern die Zunahme von Zivilisationskrankheiten. Diabetes, Bluthochdruck und sogar Krebs, wie Ingo Frohböse erforscht hat.
Beim Darmkrebs und Brustkrebs beispielsweise wissen wir, dass körperliche Aktivität und Bewegung das Immunsystem stimuliert und somit direkt die Therapie begleitet und oder sogar letztendlich das Auftreten von Krebs fast komplett verhindern kann. Also das Risiko wird deutlich minimiert.
Bewegung heißt nicht Leistungssport. Wer den guten Vorsatz für mehr Bewegung in diesem Jahr hat, kann auch bei der Arbeit beginnen. Ingo Frohböse hat dem Sitzen den Kampf angesagt. Mindestens 25% der Arbeitszeit sollten dynamisch gestaltet werden, im Stehen, Gehen oder bei leichter körperlicher Aktivität. In seiner eigenen Abteilung hat er schon angefangen. Statt Sitzungen gibt es hier Stehungen.
Funktioniert wunderbar, viel effizienter, viel schneller und viel konstruktiver oft.
Im Stehen ist der Stoffwechsel aktiver, die Menschen sind wacher, aufmerksamer und kreativer. Zusätzlich aktivieren wir durch das Stehen mehr Muskelmasse und die schüttet dann Botenstoffe aus, sagt Ingo Frohböse.
Das sind sogenannte Biokine. Das sind so kleine Überredungskünstler, die den Körper überreden, Dinge zu tun, die er im Sitzen einfach nicht tun würde. Eine Aktivierung von Hormonen, eine Aktivierung von Organen und eine Aktivierung des Geistes. Also viel Muskelmasse aktiviert heißt gleichzeitig ein frischer Geist. So kann man es insgesamt beschreiben.
Inzwischen haben auch einige Unternehmen den Sinn von Bewegung erkannt und versuchen in ihrem Betrieb eine Bewegungskultur aufzubauen. Nicht Sportangebote nach Feierabend, sondern die selbstverständliche Förderung der Bewegung während der Arbeitszeit. Pausen für Streckübungen oder ein Fitnesstraining im Treppenhaus.
Alle sind mit Schrittzählern ausgestattet in Teams. Diese Teams sammeln Schritte und dann kann man sehen, okay, welche Gruppe in meinem Unternehmen ist möglicherweise schon auf der Strecke, die man sich vorgenommen hat, Hamburg, New York, schon am weitesten vorangeschritten. Und so hat man soziale Momente, nimmt sogar die inaktiveren Menschen mit.
Ein ganz anderes Klientel hat Bettina Wollesen im Blick. Sie ist zuständig für die Gesundheitswissenschaften an der Fakultät für Bewegungswissenschaften und Psychologie der Universität Hamburg. Bewegung bedeutet hier, Menschen zur richtigen Bewegung zu bringen. Die Forscherin zeigt auf ein Schaubild. Ein Mann steht in verkrampfter Haltung an einer Art Fließband, den Kopf unnatürlich nach vorne gestreckt.
Das wirkt sich dann eben aus auf den Zustand der Muskulatur. Die Muskulatur ermüdet, die Muskulatur verspannt sich und so entstehen dann Beschwerden an der Wirbelsäule. Und es gibt Studien, die sagen, dass bereits ab mehr als 4 Sekunden eine Zwangshaltung entsteht, weil dann eben kleinere Muskeln schon anfangen zu ermüden.
Bettina Wollesen untersucht, wann Menschen ihre Zwangshaltung überhaupt wahrnehmen und dementsprechend die Körperhaltung verändern. Das müssen viele erst lernen. Gerade haben die Wissenschaftler die Bewegungsvorgänge im Lager eines Reifenherstellers untersucht. Dort heben die Mitarbeiter etwa 800 Reifen am Tag auf ein Regal.
Und das passiert häufig mit Rotationsbewegung, was von der Technik her natürlich extrem wirbelsäulenbelastend ist.
Aufgabe war, diese Rotationsbewegung zu vermeiden und gleichzeitig die Arbeiter anzuleiten, die Muskulatur in der unteren Lendenwirbelsäule zu trainieren, um zum Beispiel Bandscheibenvorfällen vorzubeugen. Dafür, so Bettina Wollesen, braucht man spezielles Krafttraining.
Und das ist eben auch die häufige Ausrede, dass man sagt, ich arbeite ja schon den ganzen Tag körperlich, habe mich schon genug bewegt. Diese Menschen haben aber festgestellt, dass wenn sie zusätzlich diese kleinen Bewegungseinheiten machen, dass sie eben viel besser arbeiten können und viel weniger Beschwerden haben.
Die Mitarbeiter, so das Fazit von Bettina Wollesen, sind generell sehr interessiert an solchen Angeboten. Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln beklagt allerdings, dass viele Unternehmen diese gesundheitsfördernden Maßnahmen noch viel zu wenig unterstützen. Firmen könnten also auch einen guten Vorsatz für dieses Jahr haben.
Wir haben da noch einiges zu tun. Die Kompetenzen sind vorhanden, die wissenschaftlichen Studien gibt es. Jetzt muss die Ökonomie, die Wirtschaft nur verstehen, dass es sich lohnt, in Menschen zu investieren.
Ursula Storest berichtete über das bewegte Arbeiten im Jahr 2018. Neben dem mehr Sport treiben gehört zu den beliebtesten guten Vorsätzen in diesem, wie auch in jedem anderen Jahr, das Abnehmen. Die Weihnachtsgans ist gegessen, das Silvestermenü verdrückt und nun sollen die Pfunde wieder purzeln. Viele Menschen beginnen darum das neue Jahr mit einer Diät. Sie fühlen sich zu dick oder wollen sich endlich gesünder ernähren. Dafür gibt es am Anfang jedes Jahres natürlich immer eine Menge an neuen Tipps und Diäten. Ernährungsforscher beobachten die verschiedenen Angebote sehr genau und untersuchen immer wieder, welche davon wirklich Sinn machen. Daniela Remus berichtet.
Für alle, die schon morgen eine Bikini-Figur brauchen.
So, in diesem Video werde ich euch erzählen, wie ich schnell abgenommen habe.
Ihre Hosen von früher, gigantisch. Heute würde sie dreimal reinpassen.
Ich will so bleiben, wie ich bin.
Ein Video, womit man erfolgreich und dauerhaft schlank bleibt. Meine besten Tipps und Tricks.
Für alle, die schon morgen eine Bikini-Figur brauchen.
Jahr für Jahr kommen neue Diäten heraus. In jedem Januar versuchen unzählbar viele Menschen, ihre guten Vorsätze umzusetzen. Endlich abnehmen, endlich gesünder essen. Ob neue Formen des Intervallfastens, der Low Carb, Ananasdiät oder Trennkost, Fakt ist, alle diese Wunderkuren helfen wenig, um dauerhaft abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren.
Viel wichtiger und viel besser ist es wirklich darauf zu setzen, langfristig so ein bisschen die Ernährung umzustellen und dabei auch zu beachten, dass man nicht unbedingt immer nur Diäten macht, sondern dass man wirklich guckt, was macht mich satt? Also proteinreiche Mahlzeiten, zum Beispiel mit Fleisch, Fisch, Milchprodukten, die man noch mit volumenreichen Lebensmitteln kombiniert, wie zum Beispiel jetzt Salat, passt immer ganz gut, dass man da einfach guckt, dass man wirklich auch gut satt wird. Und das ist eigentlich eher das, worauf es ankommt, anstatt jetzt wirklich so auf kurzfristige Diäten zu setzen.
Sagt die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn. Um gute Vorsätze umzusetzen, müsse sich das Verhalten verändern, und zwar dauerhaft. Das gelte auch für die Nahrungsaufnahme, unabhängig davon, ob jemand abnehmen oder sich einfach nur gesünder ernähren will. Der beste Vorsatz für dieses Jahr wäre, so der Ernährungswissenschaftler Uwe Knob aus Eschborn, einfach stärker auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu achten.
Essen Sie nur dann, wenn Sie echten körperlichen Hunger haben, und zwar nur das, worauf Sie Lust haben, was Sie gut vertragen und was Ihnen schmeckt. Das ist die einzig wahre, gesunde Ernährung für jeden Einzelnen. Aber Ernährungsregeln oder irgendwelche Trends jetzt nachzurennen, das ist völliger Quatsch.
Statt Kalorien zu zählen, Gemüselisten abzuhaken oder nach der Uhrzeit zu essen, sei es gesünder, intuitiv auf sich selbst und damit den eigenen Hunger zu hören. Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Studie der Universität London.
Ja, das ist eine von vielen kleinen Studien. Das ist ein kleines Mosaiksteinchen, was zeigt, wenn man achtsam ist, wenn man intuitiv ist, auf seinen Körper hört, sich mit dem Essen beschäftigt, dann stopft man danach weniger achtlos Schokolade in sich hinein.
Achtsam zu sein, sich selbst und den eigenen Körper bzw. dessen Hungergefühl wahrzunehmen, führe dazu, nur dann zu essen, wenn der Körper auch wirklich etwas brauche, so der Eschborner Ernährungswissenschaftler. Und vermieden werde damit auch das Essen aus Langeweile, als Tröster, als Motivationshilfe oder auch als Belohnung. Das bedeutet zwangsläufig, sich auch gesünder zu ernähren, denn der Körper wisse, was er brauche. Eine alte Weisheit, deren Richtigkeit jetzt von den Forschern aus London in ihrer Studie nachgewiesen wurde. Aber nicht jeder Körper weiß noch intuitiv, was er braucht, glaubt Bernhard Watzel, Ernährungswissenschaftler vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. Denn die Ernährung von Menschen sei schließlich auch kulturell geprägt.
Also eine gesunde Ernährung ist von der Wissenschaftsseite her sehr klar zu definieren. Da gibt es unter den Wissenschaftlern einen klaren Konsens. Und zwar bedeutet eine gesunde Ernährung, dass wir einen hohen Anteil pflanzlicher Lebensmittel haben. Wir haben hier in Deutschland eher einen hohen Anteil an tierischen Lebensmitteln und zu wenig Gemüse, zu wenig Obst, zu wenig Hülsenfrüchte und Getreide.
Die pflanzlichen Lebensmittel seien nicht nur wegen ihrer Ballaststoffe und dem geringen Fettanteil so gesund für den menschlichen Organismus, sondern vor allem wegen der sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Den Stoffen, die in Pflanzen enthalten sind und ihnen als Abwehrstoff gegen Fressfeinde dienen und bei uns Einfluss auf eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen haben. Dass sie noch viel mehr positive Auswirkungen auf unseren Organismus haben, finden die Wissenschaftler erst seit kurzem heraus.
Wir haben eine große Vielfalt an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, weshalb unter anderem auch Soja interessant ist. Aber nicht nur Soja, sondern auch die normale Banane, besonders der Apfel, der Grünkohl. Das sind alles Pflanzen, die besondere Vertreter der sekundären Pflanzenstoffe beinhalten. Ich nenne mal ein Beispiel Flavonoide oder Carotinoide. Und das sind Stoffe, die sehr stark in unserem Organismus Körperfunktionen, physiologische Funktionen beeinflussen können. Und diese Stoffe kommen auch wiederum nur in den pflanzlichen Lebensmitteln vor.
Immer mehr Studien machen deutlich, die sekundären Pflanzenstoffe sind für den menschlichen Organismus wichtiger als lange gedacht. Sie können den Blutdruck senken, das Immunsystem und die Verdauung anregen, sie wirken entzündungshemmend und regulieren den Blutzuckerspiegel. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät deshalb mehr denn je, viel pflanzliche Ernährungsbestandteile auf den Speiseplan zu setzen.
Dass wir da sagen, da wählt doch am liebsten die Vollkornvariante. Das ist zwar nicht neu, aber wir betonen es jetzt doch noch mal etwas stärker, weil man einfach auch in den Studien gesehen hat, dass gerade die ballaststoffhaltigen Lebensmittel eben besonders gut wirken, in dem Sinne, dass sie Diabetes vorbeugen oder auch Fettstoffwechselstörungen. Da sind eben auch die Studienlagen sehr gut. Also da gibt es zum Beispiel bei uns die evidenzbasierten Leitlinien, wo wir sehr viele Meta-Analysen ausgewertet haben, wo einfach wirklich sehr deutliche Ergebnisse dann zum Tragen kommen.
Wer seine Ernährung verbessern will, sollte einfach den Anteil tierischer Nahrung drosseln. Darüber sind sich die Ernährungswissenschaftler einig. Wer dabei noch verstärkt auf das Körpergefühl achtet, bin ich hungrig, was braucht mein Körper jetzt, um satt zu werden, hat eine gute Chance, den Vorsatz einer besseren Ernährung im Jahr 2018 erfolgreich umzusetzen.
Gute Vorsätze nach Weihnachtsgans und Silvesterschmaus. Ernährungstipps fürs neue Jahr. Daniela Remus berichtete. Jedes Jahr wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung der Themenschwerpunkt des Wissenschaftsjahres verkündet. Auf diese Weise soll der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gefördert werden. Das ganze Jahr über steht darum ein bestimmtes Thema im Fokus zahlreicher Veranstaltungen. Diesmal sind es die Arbeitswelten der Zukunft, denen das Wissenschaftsjahr gewidmet ist. Eine der zentralen Fragen: Wie wird sich durch Forschung und Wissenschaft die Arbeit in Zukunft verändern? Ein Beispiel dafür ist die zunehmende Zusammenarbeit von Menschen mit Maschinen und Robotern. Michael Kurt hat sich im Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation über die neuen technologischen Entwicklungen erkundigt, die uns in der Arbeitswelt in Zukunft erwarten.
Für Matthias Peissner, Leiter der Abteilung für Mensch-Technik-Interaktion beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, ist das Wissenschaftsjahr 2018 die Möglichkeit, technologische Visionen zu entwickeln, die den Menschen in den Mittelpunkt der Forschung rücken.
Ich finde es toll, dass wir uns zunehmend darüber austauschen, wie wir die Arbeitswelten, die Arbeitswirklichkeiten der Zukunft auch gestalten können. Nicht nur vor dem Hintergrund des Arbeitgebers, der natürlich hohe Produktivität, hohe Arbeitsqualität möchte, sondern eben auch vor dem Hintergrund des Arbeitnehmers, der in der Arbeit glücklich werden will oder ein bisschen Spaß haben will.
Natürlich rechnet auch er damit, dass insbesondere Menschen mit einem unteren und mittleren Ausbildungsniveau durch Automatisierungen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, aber es wird auch neue Arbeitsplätze geben, wo wir eng mit intelligenter Technik zusammenarbeiten. Schon jetzt gibt es Pilotprojekte mit Werkzeugen, die erkennen, ob sie an der richtigen Maschine zur richtigen Zeit zum Einsatz kommen, die ihre Aufgabe kennen und sich dem Menschen gewissermaßen so in die Hand legen, dass er sich nur noch führen lassen muss, um präzise Aufgaben zu erledigen. Die Schutzzäune zwischen Montagerobotern und Arbeitern werden in Zukunft wohl fallen, weil der Roboter dann nicht nur auf den Menschen achtet, sondern die Absichten des Roboters auch für den Menschen erkennbar werden.
Wir Menschen geben über unsere Mimik und unsere Gestik Aufschluss über unsere Absichten, schon bevor wir eine Handlung ausführen. Und so ähnlich muss es letztlich auch in der Kommunikation, in der Kooperation mit einer Maschine sein, dass ich schon vorher weiß, was die Maschine eigentlich jetzt als nächstes tun möchte, sodass ich mich darauf einstellen kann als Mensch, dass ich vielleicht auch verstehen kann, wie ich das jetzt noch verhindern kann, wie ich also noch eingreifen kann.
Störungen zu unterbinden, bevor sie entstehen, das ist ein Ziel, dem sich das Fraunhofer-Institut verpflichtet fühlt. Ein anderes, die Technik soll auf die Bedürfnisse und sogar auf die Stimmungslagen der Arbeitenden Rücksicht nehmen. Im Neurolab von Katrin Pollmann sitzen Versuchspersonen mit Elektrodenkäppchen auf dem Kopf, die ihre Gehirnströme messen, und über eine Gehirn-Computer-Schnittstelle soll der Computer oder ein Roboter ein, nennen wir es, Gefühl dafür bekommen, ob der Mensch zufrieden ist, Probleme bei seiner Arbeit hat oder Änderungen im Arbeitsablauf notwendig wären. In so einem Fall könnte der Mensch zum Beispiel dem Roboter etwas zurufen und ihn um eine Korrektur bitten.
So, Roboter, jetzt gib mir das doch mal langsamer an oder mach das mal ein bisschen anders. Das erfordert natürlich dann eine Sprachinteraktion. Unser Ansatz ist eher der, dass man das nicht direkt sagen muss, sondern dass das aus den Gedanken des Menschen rausgelesen wird, dass der Ablauf vielleicht ein bisschen angepasst werden muss und der Roboter dann daraus lernt, dass er etwas anders machen soll.
Dazu bekommt der Roboter einen Einblick in den Gefühlszustand des Menschen und soll in der Lage sein, seinen Partner zu durchschauen.
Wo läuft es gut und an welcher Stelle kommt es eben zu Frustration, zu Stress und zu negativen Gefühlen, die dann wiederum unsere Arbeit beeinträchtigen.
Katrin Pollmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation forscht in diese Richtung, weil die Produktivität bei der Arbeit auch davon abhängt, wie die Stimmung der Arbeiter ist. Je zufriedener sie sind, so lautet ihre Formel, umso schneller und effektiver arbeiten sie. Im Idealfall sind die Technologien schon so gestaltet, dass erst gar keine Unzufriedenheit aufkommt. Ansonsten muss der frustrierte oder gelangweilte Mitarbeiter mal kurz aufgeheitert werden.
Dass der Computer dir zum Beispiel vielleicht ein paar schöne Familienbilder raussucht oder Bilder vom letzten Urlaub, wenn er weiß, dass du in einer schlechten Stimmung bist.
Oder er gönnt dem Arbeiter alternativ eine kleine Pause bzw. vergibt eine andere Aufgabe, falls er merkt, dass die Fotos doch zu sehr von der Arbeit ablenken. Doch Arbeiter mit Elektrodenkäppi auf dem Kopf, schwer vorstellbar.
Aktuell ist die Situation so, dass die Sensoren tatsächlich in so einer Kappe drin stecken und dass das nicht besonders alltagstauglich ist. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, körperliche Signale aufzuzeichnen, zum Beispiel die Herzrate über Pulsmesser.
Die Forschungen werden derzeit noch als Grundlagenforschung betrieben. Wie sie konkret in einer Arbeitswelt der Zukunft umgesetzt werden, wird sich noch zeigen. Am Institut versucht man parallel auszuloten, welche Vorstellungen insbesondere Jugendliche von ihrer beruflichen Zukunft haben. Homo digitalis heißt ein spielerischer Test, in dem man nicht nur feststellen kann, wie fit man für die digitale Zukunft ist.
Wir versuchen von den Leuten zu erfahren, was sie sich denn wünschen würden, wo ein Roboter sie unterstützen könnte bei ihren täglichen Tätigkeiten.
Macht eine solche Entwicklung nun eher Angst oder ist sie eine angemessene Weiterentwicklung unserer digitalen Welt? Keine Diskussionen jedoch gibt es, wenn es um den Stellenwert moderner Technologien für Menschen mit einer Behinderung, einem Handicap geht. Blicksteuerung, Zungenmaus, lichtgesteuerte Führungen im Arbeitsprozess. Hier wird deutlich, welche Möglichkeiten in Arbeitswelten der Zukunft verwirklicht werden können.
Das Wissenschaftsjahr 2018 ist den Arbeitswelten der Zukunft gewidmet. Michael Kurt berichtete.
Notizen aus der Wissenschaft.
Am Mittwoch erreichte die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne ihre sonnennächste Position. Die Entfernung betrug rund 147 Millionen Kilometer, wie Wissenschaftler mitteilten. In einem halben Jahr wird die Erde dann am sonnenfernsten Punkt angekommen sein. Am 6. Juli wird die Entfernung dann rund 5 Millionen Kilometer mehr betragen. Die Jahreszeiten haben mit dem Abstand der Erde von der Sonne nichts zu tun. Alleinige Ursache für Frühling, Sommer, Herbst und Winter ist die Neigung der Erdachse und die damit verbundene unterschiedliche Intensität der Sonneneinstrahlung auf unseren Planeten. Im Nordwinter treffen weniger Sonnenstrahlen auf die Nordhalbkugel, weil die Erdachse dann der Sonne abgeneigt ist. Auf der Südhalbkugel ist es umgekehrt. In Afrikas Touristenmetropole Kapstadt herrscht eine verheerende Dürre, die immer schwerere Folgen hat. Jetzt wird das Wasser drastisch rationiert. Wenn der Regen weiter ausbleibt, muss die Stadt spätestens im Mai die Wasserhähne ganz zudrehen. Dann müssten sich rund 4,5 Millionen Einwohner ihr Wasser unter Aufsicht von Militär und Polizei an 200 Verteilungspunkten in der Stadt abholen. Täglich soll es dann nur noch 25 Liter Wasser pro Person geben. Das ist gerade einmal das von den Wissenschaftlern der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Minimum zur Aufrechterhaltung von Gesundheit und Hygiene. Zum Vergleich: In Deutschland werden pro Person mehr als 120 Liter Wasser pro Tag verbraucht. Schon jetzt sind die Stauseen, die Kapstadt mit Wasser versorgen, nur noch zu einem Drittel voll. Die Region wurde schon vor Monaten zum Katastrophengebiet erklärt. Die NACO-Gesundheitsstudie zur Entstehung von Volkskrankheiten wie Krebs, Diabetes, Demenz oder Herzinfarkt wird ausgeweitet. Die bislang größte deutsche Gesundheitsstudie soll von Bund und Ländern eine stärkere finanzielle Unterstützung bekommen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. An NACO, Abkürzung für nationale Kohorte, beteiligen sich 14 Bundesländer. Deutschlandweit nehmen 200.000 Probanden teil, die von Wissenschaftlern untersucht werden. Weltraummissionen in Mexiko. Tatsächlich sollen die Astronauten für eine zukünftige Mars-Mission in der Sonora-Wüste im Norden des Landes den Einsatz im Weltraum üben. Ein Team aus Mitarbeitern der US-Weltraumbehörde NASA, der mexikanischen Weltraumagentur und der Universität von Sonora sehen dafür bislang das Naturschutzgebiet El Pinacate vor. Es ist der trockenste Teil der Sonora-Wüste. In der Region an der Grenze zum US-Bundesstaat Arizona gibt es Lavafelder und Dünen. Bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trainierten dort US-Astronauten der Apollo-Missionen für ihre Einsätze auf dem Mond.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wer schon einmal einen Kuchen oder ein Brot gebacken hat, hat es sicher auch schon einmal erlebt. Ist nicht genügend Mehl an den Händen, fängt so mancher Teig an zu kleben. So sehr, dass er sich kaum von den Händen wieder abbekommen lässt, wenn man ihn nicht irgendwann genervt abwäscht. Auch in Großbäckereien kann der Teig, der dann allerdings nicht an den Händen, sondern an den Geräten klebt, den Backvorgang stören. Nicht zuletzt kann er sogar die Maschinen blockieren oder beschädigen. Ist das bei jedem Teig so? Welcher klebt wie stark? Und auf welchen Oberflächen? Gibt es ein Material, das einen reibungslosen oder vielmehr klebfreien Ablauf beim Kneten und Backen garantiert? Wissenschaftler in München und Karlsruhe wollen das genauer herausfinden. Helene Köck hat sie besucht.
Ja, jetzt ist der Teig fertig. Schaut auch super aus. Ich piek's mal rein. Klebt ein bisschen. Soll er wahrscheinlich auch.
Ich nehme jetzt tatsächlich auch noch Mehl her, um den herauszuholen, ein bisschen. Ansonsten kriege ich den an meinen Händen ja auch nicht mehr ab. Es wird ja aus der Knetschüssel herausgeholt. Und daraus werden nun Teiglinge hergestellt.
Rita Laukemper hat hier ein überdimensionales Nudelholz. So. Sie untersuchen die Klebrigkeit von Teig. Warum?
Ja, die Klebrigkeit von Teig, jeder kennt es, der Teig bleibt an den Händen, an allen Oberflächen kleben. In der Bäckerei spielt da auch eine große Rolle von Anfang an, im Prinzip vom Kneten des Teiges, da bleibt es an der Rührschüssel haften, über den Transport auf Transportbändern bis hin zur Gärung, zum Beispiel auf so Gärgutextilien.
Und jetzt wird das Ganze erstmal ausgewalzt. So.
Und danach kommt es in einen Teigteiler. Und diesen Teigteiler werden 30 gleich große kleine Teilchen erzeugt. So.
In 3 Sekunden stellt diese Maschine hier kleine Teiglinge her, so wie es vielleicht später mal irgendwie Semmeln werden.
Ganz genau, ja. So, dann nehmen wir jetzt 3 Stück davon ab und überführen diese auf eine sogenannte Abkippapparatur. Das ist jetzt die wichtigste Apparatur in diesem Versuch. Ja, diese Apparatur ist eigentlich ganz toll. Da haben wir 2 Gärschalen, eine unten, eine oben. In die untere Gärschale bringe ich in meinem Versuch unterschiedliche Materialien ein. Auf diese Materialien kommen dann die Teiglinge.
Welche Materialien haben Sie? Also hier ist wie so ein Leinwand oder sowas.
Genau, das ist ein Baumwollgärtuch, ein sehr gängig genutztes Material. Daneben ist ein Polyestergärtuch. Und dann habe ich mich heute zu untersuchen noch für ein Transportband aus TPU, thermoplastisches Polyurethan, entschieden.
Also alles Materialien, die so in Großbäckereien eigentlich standardmäßig verwendet werden.
Ganz genau.
Jetzt kommen die Teiglinge auf die verschiedenen Oberflächen in diese Apparatur drauf und das Ganze wird in den Gärschrank geschoben. Also die müssen jetzt erstmal gehen, genau. Beziehungsweise Sie haben schon welche vorbereitet, die wir gleich schon umkippen lassen können.
Jawohl. Die Teiglinge hatten jetzt im Prinzip 30 Minuten Kontakt zu den Oberflächen. Nun wird die Gärschale abgekippt und dann wird mit Hilfe eines Lasers der Kontakt des Teiglings aufgenommen, sodass man zum Schluss sagen kann, wie lange der Teig an dem Material angehaftet ist.
Wir müssen also uns nicht mit einer Stoppuhr daneben stellen, sondern das macht der Laser ganz präzise.
Jetzt geht's gleich los.
Und plopp.
Ist der erste Teigling abgefallen?
Aha, und die anderen wollen so gar nicht?
Die anderen wollen so gar nicht. Die haften wirklich sehr stark an den Materialien dran.
Es dauert. Also von dem Baumwollgärtuch fällt der Teigling sofort ab? Eine Haftdauer von vielleicht?
Ja, vielleicht 1 Sekunde, wenn überhaupt.
Und die anderen wollen einfach nicht abfallen? Die kleben fest an ihren Kunststoffoberflächen?
Genau, wir haben jetzt nach einer Kontaktdauer von etwa 30 Minuten haben wir jetzt eben eine Haftzeit von über 10 Minuten. Schaut man sich die Oberflächen jetzt mikroskopisch an, sieht man, dass das Transportband ja tatsächlich keine Strukturierung hat. Es ist sehr, sehr glatt von seiner Struktur. Schauen wir jetzt auf das Polyestergärtuch, erkennt man schon wirklich so Täler, die hier entstehen und schon eine gröbere Strukturierung. Schauen wir uns jetzt auch das Baumwollgärtuch an, sieht man hier ganz, ganz viele feine Fasern. Und durch diese Haarigkeit oder Strukturierung haftet eben dieser Teig nur sehr gering an dieser Oberfläche. Man könnte also sagen, dass das Baumwollgärtuch sehr, sehr vorteilhaft ist. Jedoch haben wir hier natürlich die Problematik der Hygiene. Ein Baumwollgärtuch ist einfach sehr anfällig, was die Verkeimung angeht. Es kann sehr viel Wasser aufnehmen, hat sehr, sehr schlechte Trocknungseigenschaften. Und gerade bei Bedingungen in Bäckereien, bei der hohen Luftfeuchte, können diese Materialien eben auch oft verkeimen. Man muss eben wirklich schauen, wo setzt man welche Materialien ein, wo benötigt man welche Strukturierung.
Haben Sie immer frische Semmeln hier an der TU?
Ja, sehr oft, kann man schon sagen, ja. Also außer es gibt mal eine Veranstaltung, eine Feier, dann wird bei uns auch gerne mal sehr viel Pizza gebacken.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Helene Köck. Die Musik kam heute von Mariah Baptist. Die CD heißt Poems Without Words. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.